hier Premiere haben darf und predigen darf. Genau, seid sanftmütig zu mir, falls ich einen Fehler machen sollte, genau. Zu Beginn habe ich eine Frage an euch. Wisst ihr, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, geboren zu werden? Die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, liegt bei 1 zu 400 Billiarden. Das ist eine 4 mit 17 Nullen. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, ich zeige euch das einmal. Keine Angst, es bleibt beim Pulli heute. Ihr seht hier das. Das hier, das ist die 1. Das bist du und das bin ich. Und hier sind die Gründe, die eigentlich dagegen sprechen, dass du und ich heute überhaupt hier sind. Was beinhaltet das alles? Also das ist natürlich hier werden gewisse Annahmen getroffen. Und wer genauer darüber Bescheid wissen möchte, was das alles beinhaltet, dem kann ich gerne mal einen Link schicken. Aber das beinhaltet im Grunde genommen, dein Papa muss deine Mama treffen. Dann müssen die sich irgendwann mal irgendwie verstehen, kennenlernen. Also aus den vielen tausend Menschen, die wir in unserem Leben treffen, muss es hier irgendwie eine Connection geben. Dann gibt's ein Date, die verstehen sich gut, dann entscheiden sie sich mal, Kinder zu bekommen. Und dann passiert was, das finde ich noch viel krasser. Und das ist, es machen sich Millionen von Spermien auf den Weg, um eine einzige Eizelle zu befruchten. Und was man hier verstehen muss, jedes Spermium und jede Eizelle ist genetisch individuell. Das heißt, die gibt's nicht doppelt. Die sind individuell einzigartig. Das heißt, von diesen Milliarden von Spermien, die ein Mann in seinem Leben produziert und bei einer Frau sind's ungefähr 400.000 Eizellen, trifft eine genetisch individuelle Spermie auf eine genetisch individuelle Eizelle. Und dann kommst du dabei raus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Kompliment bekommen habt, du bist einsame Spitze. Es hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen, seitdem ich mich hier mit der Biologie ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich formuliere das noch ein bisschen anders. Du warst der eine Same an der Spitze, der sich gegen Millionen von anderen Samen durchgesetzt hat. Also wenn ihr das in Zukunft zugesprochen bekommt, du bist einsame Spitze, dann dürft ihr euch wirklich bewusst werden, ja, ich war die einsame Spitze, als damals bei der Zeugung sich Millionen von Spermien auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, das Leben ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk, das ist manchmal, fühlt sich nicht an wie ein Geschenk. Also es gibt Höhen und Tiefen im Leben und es gibt Probleme, Herausforderungen. Und oftmals sehen wir das Leben nicht wie ein Geschenk. Wir als Christen haben aber in diesen Tiefen und Höhen im Leben, haben wir noch ein anderes Fundament, auf das wir bauen dürfen. Und wir haben, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir ein neues Leben bekommen. In 1. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also mit Jesus haben wir ein neues Leben. Und ich möchte gern heute mit euch einen Realitätscheck machen. Und zwar möchte ich mit euch eben dieses Gleichnis im Matthäusbrief anschauen und mit euch gemeinsam die Frage stellen, wie setzen wir dieses Leben, das wir haben, also einmal dieses biologische Leben und da oben drauf noch als Christen dieses Leben, das wir neu bekommen haben, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wie setzen wir das ein? Und eine kleine Vorwarnung, der Text kann ein bisschen herausfordernd sein, aber wir packen das zusammen. Ich würde den Text gerne zusammen mit euch lesen, damit wir einfach uns nochmal klar werden, was da drin steht. Und damit nicht ich alles lese und ihr dabei bleibt, lesen wir den zusammen. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ich lese immer den Vers und ihr lest immer das letzte Wort des Verses. Habt ihr das verstanden? Gut, wir probieren es gerade mal bei Vers 14. Genau, da beginnt das Gleichnis. Also, ich fange an. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter. Genau, sehr gut. Und so machen wir das weiter. Denn einem gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft und er reiste sogleich. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viele setzen, geh ein zur Freude deines. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen. Super, vielen Dank, dass ihr da so gut mitgemacht habt. So prägt sich das gleich viel besser ein. Also wir lesen hier ein Gleichnis, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es ist ein Herr, der geht außer Landes und sagt zu seinen 3 Knechten, die hier in diesem Gleichnis vorkommen, hey, ich gebe euch Talente und macht was mit diesen Talenten. Ein Talent, das war eine frühere Maßeinheit, das entspricht 26,5 Kilo und diese Maßeinheit wurde verwendet, um verschiedene Dinge eben zu betiteln und denen einen Wert, eine Einheit zu geben, eben diese 26,5 Kilo. Und im übertragenen Sinne heißt es hier eigentlich dieses Gleichnis, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, wenn ich mein Leben hier auf dieser Erde gegeben habe, dann werde ich gehen, also ich werde diese Erde verlassen, in den Himmel auffahren und ich werde euch was da lassen. Ich werde euch nicht allein lassen. Was hat Jesus uns hinterlassen? Jesus hat uns hinterlassen seinen Heiligen Geist. Der lebt in denen, die an Jesus glauben. Also wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du den Heiligen Geist. Mit diesem Heiligen Geist kommen Geistesgaben. Jeder von uns hat mindestens eine Geistesgabe bekommen. Das kann sein, wir haben es hier schon gehört, gerade bei den Talenten. Du kannst zum Beispiel gut leiten, du kannst gut ermutigen. Du bist jemand, der sehr, sehr barmherzig ist. Also in der Bibel können wir von diesen Geistesgaben lesen und auch schauen, hey, was haben wir eigentlich für Geistesgaben? Und wir alle, wir haben auch einen Auftrag bekommen, den Missionsbefehl. Wir sollen hingehen und allen Menschen von dem Evangelium, von dieser wunderbaren Botschaft erzählen. Das hat Jesus uns hinterlassen, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und das dürfen wir nehmen und mit unseren natürlichen Fähigkeiten, die wir haben, kombinieren. Also wenn du zum Beispiel gut bist im Fußballspielen, handwerklich begabt bist, dann darfst du diese Fähigkeit nehmen und mit diesen Dingen kombinieren, die Jesus dir hinterlassen hat und darfst diese eben nutzen. Eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist, als ich dieses Gleichnis gelesen habe, dass es eigentlich mega unfair ist, dass einer hier 5 Talente bekommt, der andere 2 und einer 1. Das ist so eine Annahme, wenn man da schnell drüber liest, da kommt man sofort drauf. Hey, warum bekommt einer 5, der andere 2 und der andere 1? Aber wir müssen genau lesen, weil wenn wir hier in die Bibel schauen, da steht in Vers 15, jedem nach seiner Kraft. Und das ist ein wichtiges Detail. Also hier geht es nicht darum, dass einer mehr und einer weniger bekommt, sondern hier bekommt jeder nur so viel, wie er tragen kann. Hier wird niemand überfordert. Mehr heißt es nicht. Und dann hat Jesus gesagt, okay, liebe Gemeinde, jetzt gehe ich, handelt, bis ich wiederkomme. Heißt im Grunde genommen nichts anderes als, mach was aus deinem Leben. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Dann lesen wir in Vers 16 und 17, da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Das beschreibt ganz einfach das, was die Gemeinde Jesus seit inzwischen ein bisschen mehr als 2000 Jahren macht. Menschen glauben an Jesus, sind bereit, das neue Leben, welches sie durch Jesus erlangt haben, zu kultivieren, mit ihren Mitmenschen zu teilen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und das machen die 2. Dafür ist auch das Leben da, dass wir es nutzen, dass wir es einsetzen. Jetzt sind wir aber Menschen und wir können tun und lassen, was wir wollen. Also es gibt viele, die sind im selben Stall, in Anführungszeichen, wie wir. Aber, also wir lesen ja in diesem Gleichnis, sind alles Knechte. Aber es gibt eben Knechte, die handeln so, die kultivieren ihren Glauben, die lassen ihren Glauben aufblühen. Und dann gibt's diesen einen Knecht, der eben anders handelt. In Vers 18 lesen wir dazu, aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Das heißt, das Übertragen auf uns. Es gibt vielleicht hier welche bei uns, die haben zum Zeitpunkt wunderbare Fähigkeiten und Gaben mitbekommen, die sind aber einfach nur mitgeschwommen in dem christlichen Glauben. Es kann vielleicht jemand sein, der hat als Kind mal gesagt in der Kinderstunde, hey, ich gebe mein Leben Jesus und hat sich bewusst für Jesus entschieden. Und danach kam dann das Erwachsenenalter mit seinen Problemen, mit seinen Herausforderungen und das ist alles irgendwo untergegangen. Heißt, das können Menschen sein, die einfach nichts mit ihren Talenten gemacht haben. Die haben sie vergraben. Also die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Das war gerade nur ein Beispiel. Der Wunsch Jesus ist, dass du jemand bist, der vielleicht auch nur dieses eine Talent bekommen hat, aber du darfst dieses eine Talent zu seinem vollen Potenzial nutzen. In Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Meine Frage an dich, hast du Durst? Wenn du sagst, das will ich glauben, Herr Jesus, ich will daran glauben, dass du für meine Schuld, alles, was ich falsch gemacht habe, gestorben bist. Ich leg dir mein Leben hin, dann kommt Gott mit seinem Heiligen Geist in dein Leben hinein und dein Leben wird sich verändern. Es wird sich was bewegen, dann vergräbst du nichts in der Erde. Wenn du ein Mensch bist, der sich für Gott geöffnet hat, dann möchtest du für ihn leben. Da gibt's auch mal Krisen und da gibt's auch mal Situationen, wo wir auf Tauchstation gehen, aber da ist immer wieder dieser Wunsch da, zu Gott zurückzukommen. Der Durst ist einfach da. Und wir hatten's gerade schon, der eine hat sich von den Knechten eben dafür entschieden, sein Talent zu vergraben. Du kannst dich natürlich auch dagegen entscheiden, du kannst sagen, das will ich alles gar nicht. Dann gibt's aber auch Konsequenzen, das schauen wir uns gleich noch an. Vorher lesen wir noch den Vers 19. Vers 19 steht, nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Kommt, das fand ich ganz spannend, das ist hier in der Gegenwart geschrieben. Es kann jederzeit passieren, dass Jesus wiederkommt. Wir müssen verstehen, dieses Gleichnis ist in der Endzeitrede von Jesus eingebettet. Und davor in Vers 13, bevor er eben von diesem Gleichnis berichtet, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Also, das ist etwas, das in der Gegenwart geschrieben ist. Das kommt heißt, wir müssen uns eigentlich bewusst sein, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie oft denke ich eigentlich in meinem Alltag dran, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann? Und das Zweite, was wir hier in diesem Vers lesen können, ist, dass dieser Herr hier Abrechnung hält. Ich weiß nicht, was das Wort Abrechnung bei dir auslöst. Das kann was Positives sein. Hey, am Ende des Monats wird abgerechnet, ich bekomme mein Gehalt und jetzt ist endlich wieder Geld auf dem Konto. Abrechnung kann aber auch das heißen, was es in seiner Ursprungsform einfach beinhaltet, dass abgerechnet wird, dass geschaut wird, was wurde getan, was wurde gemacht und dass dann eben dem Wert zugesprochen wird. Wie läuft diese Abrechnung ab? Das lesen wir in Vers 20 und 21. Da steht, und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Willkommen im Himmel. Wir lesen weiter, Vers 22, 23. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagt zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wenn du hier genau mitliest, wirst du feststellen, dass der Herr exakt das Gleiche zu diesen 2 Dienern sagt. Der eine hat 5 Talente verdoppelt und der andere hat seine 2 Talente verdoppelt. Und das finde ich so spannend. Hier wird zum Ausdruck gebracht, es geht nicht um eine Erfolgsbilanz oder um eine Quantität, wie viel hast du erwirtschaften können. Sonst hätte der Herr hier was komplett anderes zu dem mit seinen 2 Talenten gesagt, sondern hier ist die Frage, warst du treu? Hier heißt es nicht, du erfolgreicher und genialer Knecht, sondern du guter und treuer Knecht. Was Gott von uns möchte, ist, dass wir treu sind. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Diese Knechte haben empfangen, übertragen auf uns. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du den Heiligen Geist empfangen und mit diesem Heiligen Geist eine Geistesgabe und auch gewisse Fähigkeiten. Dann steht hier, sie waren treu über wenigen. Jesus überfordert uns nicht. Das hier waren schon Verwalter. Die waren schon in ihrem Element und sie haben nicht zu viel bekommen. Jesus sagt, hey, ich habe dir was gegeben und jetzt lebt es einfach in meiner Kraft, in meinem Geist. Und es wird auch was passieren, wenn du das machst. Es geht hier nicht um Quantität, aber der eine hat doch mehr bekommen. Wie soll ich mit dem wenigen, was ich habe, überhaupt was anfangen können? Sondern hier geht's wirklich drum, ob du treu gewesen bist. Wir Menschen, wir tendieren immer dazu, nach rechts und links zu schauen, was hat der, wo links und rechts von mir sitzt. Und wir fangen immer an, unter uns Menschen zu vergleichen. Aber ich glaube, je mehr wir auf Gott schauen, desto mehr wird es egal, was der eine oder andere kann oder hat. Das ist irrelevant in der Gegenwart Gottes. Es geht darum, treu zu sein. Gott würde ich schon in diesem Leben segnen und wir dürfen uns am Ende freuen, dass wir einen Lohn im Himmel bekommen werden. Handle, bis er wiederkommt und diese Belohnung ist dir sicher. Recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn, das steht hier. Was für eine mega, mega gute Botschaft, was für ein Ausblick, den wir haben dürfen. Jetzt gibt es aber noch einen dritten und Jesus verbringt den größten Teil seines Gleichnisses mit diesem dritten hier. Und den wollen wir uns jetzt zum Schluss noch anschauen. Im Vers 24 und 25 steht, da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Subjektiv könnte man jetzt denken, oh, der Arme, der harte Gott, Angst wird bestraft. Und dann kommt aber diese Antwort von diesem Herrn. Und Achtung, hier muss man jetzt auch wieder genau lesen und genau hinhören. Sonst kann man da wieder schnell was falsch verstehen. Ich lese das auch nochmal vor, Vers 26 bis 30. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Auch hier können wir wieder sagen, wow, wie ungerecht ist Gott. Wer weiß, was mich erwartet. Aber wir müssen uns einmal genau anschauen, was dieser Knecht hier eigentlich ist. Der Herr gibt ihm noch einen Tipp mit. Er sagt, hey, hättest du das Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dass es Zinsen abwirft, dann hättest du es wenigstens für dich arbeiten lassen können. Der Mann war genauso privilegiert wie die anderen. Er war genauso Verwalter und hat gewusst, wie er mit diesem Geld umgehen kann. Der hat das Geld auch nicht vergraben, weil er Angst hatte, weil er eben das mit der Bank ganz sicher selbst gewusst hat. Er wollte das einfach nicht. Das ist, als ob du ein Samenkorn hast und auf der einen Seite steht ein Topf mit fruchtbarer Erde, die schon mit Wasser getränkt ist, und hier links von dir ist ein Betonboden und du nimmst dieses Samenkorn und steckst es nicht in diese fruchtbare Erde, sondern legst es einfach links neben dich auf diesen Betonboden. Das wird sterben, das wird hier kaputt gehen, das ist dem Tod überlassen, dieses Samenkorn. In Vers 24 sagt er Folgendes: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Hier outet sich der Knecht. Hier sieht man, dass da ein Unglaube da war. Er sagte, er kannte ihn, aber in Wirklichkeit kannte er ihn gar nicht richtig. Im Griechischen steht hier für das Wort hart Skleros. Und es übersetzt sich mit schroff, hart, grausam, streng, unbarmherzig. Also er kennzeichnet seinen Herrn mit diesen Worten im übertragenen Sinne. Gott wird mit diesen Worten gekennzeichnet. Aber das steht im kompletten Gegensatz zu dem, was Gott über sich selbst sagt. Im 2. Mose 34, Vers 6 steht, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, von großer Gnade und Treue. Das ist genau das Gegenteil. Der dritte Knecht hat seinen Herrn einfach nicht richtig gekannt. Er wird hier als böser Knecht bezeichnet. Und böse, das ist ein großes und ein starkes Wort. Böse ist jemand, der etwas absichtlich macht, der vorsätzlich handelt. Das ist also du weißt, wie bei diesem Samenkorn, eigentlich wäre das Richtige, dieses Samenkorn hier in die Erde zu stecken, aber ich nehme es bewusst und leg's neben diese fruchtbare Erde. Der Knecht hat hier mit Absicht gehandelt. Das war vorsätzlich. Das Böse ist, dass er das eben in einem Vorsatz und mit Rebellion gemacht hat. Es war keine Angst. Wenn du Angst hast, dann wirst du alles dran setzen, dass was passiert. Dann hätte er es zur Bank gebracht. Ganz wichtig hier an der Stelle. Gott möchte nicht, erwartet auch nicht von uns, dass wir irgendwas aus einer Angst heraus tun. Wir sollen das, was wir für Gott tun, aus einer Freude heraus tun. Aber wir sehen hier ganz klar, das war böse Absicht und zum anderen war es auch einfach Faulheit. Dieser Knecht hier, der war einfach nur faul. Wenn du für Gott leben willst, dann ist es nicht immer einfach. Das kostet Zeit, das kostet Opfer, das kostet dich auch jeden Tag wieder aufs Neue einen Kampf um Prioritäten. Der böse Knecht hier, der ist eine Warnung. Er ist eine Warnung an Menschen, die sich vielleicht einfach als Christ bezeichnen und nur äußerlich fromm sind, aber die werden so vielleicht so enden wie dieser Knecht hier. Da ist einfach kein geistliches Leben vorhanden. Es ist aber auch eine Warnung an Menschen, die vielleicht bei allem mitmachen, was diese Welt hier zu bieten hat, wo das Leben keinen Unterschied macht, wo nichts sichtbar wird, weil da nichts im Herzen angekommen ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, Silas, 4. Advent, ich habe hier heute was mehr Weihnachtliches erwartet. Aber es ist einfach so, dass wir in dieser Adventszeit zwei Dinge feiern. und uns darauf besinnen, dass Jesus einmal geboren wurde und dadurch eben dieser wunderbare Rettungsplan für unsere Menschheit ins Rollen gekommen ist. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, durch ihn können wir ein neues Leben bekommen. Und auf der anderen Seite besinnen wir uns in dieser Adventszeit auch bewusst drauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich denke, mein Wunsch für euch, aber auch ganz insbesondere für mich, ist einfach, dass wir so einen Realitätscheck machen, dass wir unser Leben vor Gott überprüfen und auch jetzt bewusst diese Adventszeit nutzen und mal in uns gehen und uns mal wieder bewusst werden, wo wir überhaupt stehen. Und wir können entweder unser eigenes Ding machen, nach unserem Reich trachten, in unserer Wirklichkeit von Leben leben, oder wir können in seiner Realität leben, nach seinem Reich trachten und darin aufblühen und ihm alles, was er uns geschenkt hat, wieder mit offenen Händen hinhalten und staunen darüber, was er aus diesen Dingen, die wir ihm hinhalten, macht. Ich möchte uns am Ende echt Mut machen, ins Reich Gottes zu investieren, mit den Fähigkeiten und Gaben, die du hast, dieses kurze Leben, das uns auf dieser Erde gegeben wurde, das zu seinem vollen Potenzial zu nutzen. Und das spielt keine Rolle, ob du 5, 2 oder 1 Talent hast. Hier geht's drum, warst du treu? Und deshalb mein Wunsch an uns alle, dass wir einfach in dieses Reich investieren, in Gottes Reich und sehen, was er macht. Und ich glaube, es wird uns, und also wir werden ins Staunen kommen und es wird alles, was wir uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen können, wird es übersteigen.